Heute ist Pfingsten, Christus lebt in mir. Das ist das Motto hier von der Predigt. Dieses Bekenntnis, dieses Glaubensbekenntnis, Christus lebt in mir, ist ja vielen bekannt. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen irgendwie einer menschlichen religiösen Überzeugung, auch mit christlichem Touch, oder einem geistlichen Geheimnis durch Gott in seiner Kraft. Darum soll es heute gehen. Gibt es eigentlich heute hier jemanden, der hier sitzt, der noch nie diese Aussage gehört hat, Christus lebt in mir? Das ist nicht der Fall, ist also bekannt. Überlegt doch mal bitte für euch, was ihr damit verbindet. So leise für euch. Was das in euch auslöst. Christus lebt in mir. Nehmt euch mal eine Minute Zeit. Christus lebt in mir. Jesus Inside mit diesem schönen Logo von Intel abgekupfert, das ist bekannt. Aber Christus lebt in mir oder Jesus Inside ist ja genau genommen der Heilige Geist gemeint. Weil Jesus das ja gesagt hat, dass er, wenn er zum Himmel wieder aufgefahren wird, dann den Heiligen Geist senden wird und dieser Geist wird dann den Vater und den Sohn in den Glaubenden vertreten. Christus in mir durch den Heiligen Geist. Ich lese mal den Text im Zusammenhang. Im Galater Kapitel 2 steht, das habe ich ganz vergessen, da hinzuschreiben. Also diese Verse 19 und 20 ist Galater 2 in dem zweiten Kapitel vom Galaterbrief zu finden. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt, schreibt Paulus. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Paulus schreibt diese zwei Verse an die Galater in einer persönlichen Ich-Form. Aber während er kurz vorher, am Anfang des zweiten Kapitels, so von eigenen Erlebnissen berichtet, die er mit Petrus in Antiochia gemacht hat, wo nur er eben der Ich ist und das eben so von sich sagt, nimmt er hier die Ich-Form, um allgemeingültige, für alle Christen und Christinnen zutreffende Wahrheiten auszusprechen. Also auch wir sind jetzt heute gefragt, lebt Christus auch in mir oder wie lebt er in mir? Ich werde an drei Stichworten diesen kurzen Abschnitt beleuchten. Christus, Leben, Glauben und dann auch jeweils eine persönliche Frage dazu stellen. Erstens, Christus. Jesus Christus. Ach, von ihm zu schwärmen, fällt ja allen leicht, die die Bibel als Impulsgeber nehmen. Weil da so viel drinsteht von diesem herrlichen Heiland, von diesem großen, gnädigen, wahrhaftigen, allmächtigen Gott. Wie er Menschen sich zugewandt hat. Wie er mit seinem Vater im Himmel den Plan ausgedacht hat, dass Gott, der Vater, den Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern sogar ewiges Leben bei ihm haben. Vor kurzem haben wir ja seine Himmelfahrt gefeiert, Christi Himmelfahrt. Jesus, der kehrt nach erfolgreicher Mission hier auf der Erde dahin zurück, wo er hergekommen war, wo er gestartet war. Und er sollte das wichtigste Projekt der Menschheitsgeschichte ausführen, nämlich die Menschen mit ihrem Schöpfer zu versöhnen, Harmonie zwischen Gott und Menschen herzustellen. Jesus ist Herr aller Herren. Er ist erfolgreich darin gewesen, indem er am Kreuz sein Leben gegeben hat und sein Blut für alle vergossen hat, die ihm glauben und dann das ewige Leben und Erben der Herrlichkeit werden. Und Jesus, der jetzt wieder in den Himmel aufgefahren war, der wird wiederkommen. Und er wird wiederkommen, und alle, die sich auf der Erde hier als Herren aufspielen und Spuren von Gewalt und Blut und Tränen hinter sich herziehen, die wird er zur Rechenschaft ziehen. Doch ich predige ja nicht jetzt über Himmelfahrt oder über alles sonst, was in der Bibel so über Jesus drinsteht, sondern über diese beiden Verse. Was zeigen die denn über Jesus, über den Christus? Der Begriff, der in diesem Abschnitt Christus gegenübergestellt wird, ist Fleisch. Hier wird es wiedergegeben mit der Übersetzung mein vergängliches Leben auf dieser Erde. Der Begriff Fleisch meint im Neuen Testament sehr oft die Schattenseite der menschlichen Seele. So ich-bezogene Neigungen, schädliche Wünsche. Aber neben dieser Bedeutung von diesem Begriff Fleisch gibt es auch noch eine andere, nämlich das Menschsein aus Fleisch und Blut, wie wir das auch heute sagen. Das Menschsein, wie wir es hier auf der Erde haben, das ist auch hier in dieser Stelle gemeint. Und deswegen ist die Übertragung mein vergängliches Leben auf dieser Erde ganz gut und heißt, Menschen sind begrenzt, körperlich, gesundheitlich, charakterlich, durch die jeweilige Biografie und natürlich auch begrenzte Lebensbedingungen durch Raum und Zeit. Das trifft hier auf uns Menschen zu. Und demgegenüber steht hier Christus in diesem Text. Christus und wir Menschen als Wesen von Fleisch und Blut. Und Jesus ist der unbegrenzte Gott, der bereit war, unter irdischen Lebensbedingungen zu leben, zum Beispiel sich von Raum und Zeit begrenzen zu lassen. Aber als Sohn Gottes standen ihm ja hier auf der Erde unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Und wenn Jesus hilfsbedürftigen Menschen begegnete, sie traf, dann hat er seine unbegrenzten Möglichkeiten oft genutzt und Wunder getan. Während es aber um sein Wohl ging, zum Beispiel als er sich hätte vor dem Kreuzestod hätte drücken können, verzichtete er darauf, dass Legion Engel gekommen wären und ihn vom Kreuz abzunehmen. Also Jesus hat sich liebevoll und hilfreich den Grenzen des irdischen Lebens genähert, sie ausgelotet und eben immer wieder mal auch überwunden. Der unbegrenzte Christus in der begrenzten Welt. Der unbegrenzte Christus, der jetzt wieder zum Himmel aufgefahren ist. Das erste Stichwort. Frage dazu, überleg mal persönlich für dich, weiß ich mich mit dem verbunden, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden? Christus, weiß ich mich mit dem verbunden, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der unbegrenzte Christus. Nun das zweite Stichwort, Leben. Der unbegrenzte Christus, der lebt. Er ist auferstanden von den Toten ein für allemal und der lebt bis jetzt. Während andere, die er von den Toten auferweckt hat, zum Beispiel Lazarus, ja irgendwann wieder gestorben sind. Der Tod ist überwunden durch diesen unbegrenzten Jesus. Und der Tod ist Gottes Strafe für Sünde, für Schuld. Und die hat Jesus bezahlt. Und er bietet uns diesen Bonus an, den er bezahlt hat, den er gewonnen hat. Daher brauchen wir diesen ewigen Tod, also ohne Gott zu sein, nicht mehr zu fürchten. Zwar müssen die, die an Christus glauben, auch noch sterben, aber der Tod liegt hinter uns. Der Paulus schreibt es. Und das gilt auch für alle diejenigen, die seit Paulus auch an Christus glauben. Ich bin mit Christus am Kreuz gestorben, weil ich an Christus glaube und mit ihm lebendig verbunden bin. Gilt dieser Tod, den Jesus am Kreuz getan hat, auch für mich. Und das bekennt der Paulus, weil er sein Leben ohne diese vertrauensvolle Beziehung zu Jesus im Rückblick als tot, als unnütz bewertet. Ich bin mit Christus gestorben. Der Tod liegt hinter mir. Und dann schreibt der Paulus weiter, auf den ersten Blick ja etwas widersprüchlich. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich. Ja, wie denn? Also lebt Paulus nun oder lebt er nicht mehr? Das Ich kommt ja hier dreimal vor. Einmal, dass das Ich lebt, dann, dass es nicht lebt und dann, dass Jesus in mir lebt. Und das ist am wichtigsten beim Stichwort Leben. Die Beziehung, das Zusammenleben, mit wem lebe ich denn? Jesus verbindet sich mit unserem Ich, so wie es ist, dass ich lebe mit Christus. Jesus verbindet sich damit mit allem, was mit unserem Leben geschehen ist und auch noch passiert, mit allen Facetten unserer Persönlichkeit. Manche sehen das nicht so und wollen das Ich irgendwie klein machen. Sie fürchten Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Aber der Schöpfer von allem Leben bis heute schenkt doch der Welt mit jedem Kind eine kleine Persönlichkeit, die da heranwachsen und sich entfalten soll. Gott nimmt das Ich sehr ernst, denn er bietet ihm das Du an, denn er will ja die Beziehung zu ihm, mit ihm zusammen leben, mit ihm zusammen arbeiten, ihn aussenden, dass er Licht und Salz sei. So ist Gott, dass er die Gemeinschaft mit dem sucht, der dann auch im Glauben sagt, als ich ohne Jesus, mein Erlöser, gelebt habe, galt das nichts, da war ich eigentlich tot. Aber mit Christus lebe ich, mit ihm verbunden. Das ist also das Wichtigste, dass wir das zweite Stichwort Leben mit dem ersten Stichwort Christus verbinden. Christus lebt in mir. Christus, der Unbegrenzte, der aber das begrenzte irdische Leben teilte. Und so verbindet sich Jesus mit unserem begrenzten irdischen Dasein. Das sieht Gott an und das will er bereichern durch seinen Heiligen Geist. Und wer solche Lebensqualität will, dass er in dieser Begrenzung unseres Lebens und auch unserer Persönlichkeiten, unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten, wenn er diese Kraft Gottes durch den Heiligen Geist erleben will, mit dem verbindet sich dieser unbegrenzte Christus. Und der ermutigt dann, Grenzen zu überwinden, mal Herausforderungen anzunehmen, Sachen zu tun, die wir noch nie gemacht haben. Und der Heilige Geist tröstet uns auch. Er steht uns bei, wenn wir im neuen Leben immer wieder einmal stolpern und wenn wir das noch üben und wenn wir verzagt sind über uns. Das ist also das zweite Stichwort, Leben mit dem Christus. Fragt euch doch mal persönlich, wie lebendig ist Christus in mir? Unterdrücke ich womöglich den Heiligen Geist in mir? Und nun das dritte Stichwort. Die ersten beiden Stichwörter, Christus und Leben, habe ich gerade verbunden. Darauf kommt es an, dass Christus in mir lebt, dass ich lebe mit diesem Christus. Und das mit Christus Leben durch den Heiligen Geist, das geschieht im Glauben. Das ist das dritte Stichwort. Glauben. So geschieht diese Verbindung von dem lebendigen, unbegrenzten Jesus mit meinem begrenzten Leben. Wenn der Paulus im Galaterbrief vom Glauben schreibt, meint er das Vertrauen auf Gottes Gnade. Der Galaterbrief ist voll von dem Thema Gottes Gnade. Was Gnade ist, wenn jemand das nochmal erklärt haben will und sich vertiefen will, der lese den Galaterbrief. Dieser Glaube ist also sozusagen der Gnadenglaube. Der Gnadenglaube an die Gnade Gottes. Hier steht es, ich lebe im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Das ist Gnadenglaube. Wer so lebt im Gnadenglauben, kann das von sich sagen. Nun ist ja so, dass Gottes Gnade die Gebote Gottes nicht verharmlost. Aber schon lange wissen wir, dass wir es nie schaffen, die Gebote Gottes immer ganz und gar zu erfüllen. Das gelingt einfach nicht. Gnadenglaube steht also nicht im Gegensatz zu Gottes Gesetz, also dass es das Gegenteil sei, sondern Gnadenglaube ist die Folge aus den Geboten. Gerade wenn wir merken, ich bin nicht gut genug. Dann wäre eine schlechte Folge, wenn wir uns doch irgendwie zusammenreißen würden und alle religiösen Kräfte in uns bündeln würden und sagen würden, irgendwie muss ich doch mal schaffen, da irgendwie diese Leiter zu den Geboten Gottes hochklettern zu können. Die richtige Folge ist Gnadenglaube. Gnadenglaube lädt uns nämlich ein, die Freiheit zu nutzen, vor Gottes Thron zu kommen und Gnade zu finden und rechtzeitige Hilfe, wie es im Hebräer 4 gesagt wird. Gnadenglaube ist eine gute Folgerung davon, wenn ich merke, ich nehme Gottes Gebote ernst. Wenn wir versagen, wenn wir scheitern, wenn wir wieder mal an unsere Grenzen kommen, dann setzen wir unsere ganze Lebenskraft, ich lebe, heißt es ja hier, da setzen wir die ganze Lebenskraft ein, zu bekennen, Jesus hat mich geliebt und sein Leben für mich gegeben. Gnadenglaube bewährt sich, wenn wir uns auf Christi liebevolle Annahme verlassen. Und zwar bedingungslos, voraussetzungslos, grundsätzlich, dass wir davon durchdrungen sind, Gott ist mein lieber Vater, der es grundsätzlich gut mit mir meint, auch wenn ich mich irgendwie beschissen fühle, aber Gott meint es gut, an der Liebe Gottes nicht zu zweifeln. Gnadenglaube, das macht uns frei, uns zu entwickeln, neue Einstellungen einzuüben, Schwächen zu überwinden und Böses nicht zu tun, sondern mal Gutes. Wer mit dem unbegrenzten Jesus lebt, aus dem wird noch was. Die Frucht des Geistes macht es deutlich, was aus so einer Person wird. Der wird umgestaltet in das Bild Christi, sagt Paulus den Korinthern. Also aus dem wird noch was. Aber das ist das Ziel, nicht der Start. Und der ganze Weg vom Start bis zum Ziel, was wir im Himmel erreichen, ist der Gnadenglaube gefragt. Drittes Stichwort, Glaube. Mit dem unbegrenzten Christus leben, tun wir im Glauben, im Gnadenglauben. Überlegt mal für euch persönlich, ist mir der Gnadenglaube noch so wichtig wie bei meiner Bekehrung? Christus lebt in mir, Jesus inside, für die, die an ihn glauben. Behaltet die drei Stichworte, Christus, Leben und Glaube, nämlich der unbegrenzte Christus, Leben in Beziehung mit Jesus und eben der Gnadenglaube. Ich will dafür beten. Vater im Himmel, danke, dass du der lebendige Schöpfer bist und von Anfang an den Plan zur Erlösung hast und der Versöhnung der Menschen mit dir selbst. Und du, Jesus Christus, hast ihn vollendet. Du hast ihn erfolgreich für uns geschlossen, damit wir durch dein Leben und dein Opfer sogar ewiges Leben haben und Kinder Gottes sein dürfen. Und das vermittelst du uns durch deinen Geist, der uns dein Wort gibt, der uns deinen Beistand und deinen Schutz versichert und wodurch wir mit dir leben dürfen bis in Ewigkeit. Und da wollen wir uns von deiner Gnade abhängig machen, den Gnadenglauben einüben durch die Kraft deines Geistes, dass wir nicht auf unsere Schwächen und unser Versagen sehen, auch nicht uns ärgern über die Schwächen und das Versagen der anderen Leute, unter denen wir leiden, sondern dass wir in deiner Kraft es überwinden und uns von deiner Gnade, die neu macht und frei macht, abhängig wissen, dass wir frei sind, vor Gottes Thron zu treten und eben Gnade zu finden, rechtzeitige Hilfe zu finden. Herr, bitte, lass uns das durchhalten. Durch deinen Geist wird es gelingen. Amen.